Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Vom Mittelalter bis zur Gegenwart reicht eine Anthologie dänischer Lyrik. Die erste gesamte auf Deutsch überhaupt. Ein Mammutwerk in deutsch-dänischer Kooperation. Und den deutschen Part hat unser Mann für alle nordische Literatur, Peter Urban Halle, übernommen. Und er wird uns den Band gleich vorstellen. Vorher gratulieren wir aber jemanden noch kurz. Den Deutschen Buchhandelspreis gibt es seit 6 Jahren, ausgelobt vom Bund. Mit ihm werden selbstständige Buchhandlungen ausgezeichnet, die sich besonders auch für die literarische Kultur engagieren. Es gibt verschiedene Kategorien und Preisgelder. Insgesamt werden 850.000 Euro vom Bund verteilt auf Buchhandlungen im ganzen Land. Gestern Nachmittag war es soweit, wurden die Preisträger des Jahres 2020 verkündet. In Berlin bei einer Corona-bedingten kleinen Feier in der Staatsbibliothek unter den Linden von Kulturstaatsministerin Grütters. Und 3 Hauptpreise gibt es, die mit 25.000 Euro dotiert sind. Und einer der Gewinner ist Wist, der Literaturladen in Potsdam, und der Chef Carsten Witz ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, unseren herzlichsten Glückwunsch, Herr Wist. Wie groß ist die Freude?
Danke. Die ist natürlich unbeschreiblich. Das ist so immer, wenn das dann tatsächlich passiert, also in der Hoffnung, dass wir irgendwie wieder weit nach vorne kommen, sind wir natürlich auch gestartet. Aber wenn dann tatsächlich die Nachricht kommt und das bekannt gegeben wird, ist es irgendwie ein ganz großes Glücksgefühl. Und man kann es in gewisser Hinsicht kaum fassen. Und jetzt auf einmal, jetzt bin ich heute Morgen aufgewacht und dachte, gut, okay, gehe wieder normal zur Arbeit. Und denke, ja, wir haben das. Hier ist das Ding so ungefähr. Das ist der Super Bowl, ja. Das ist der Oscar oder was unter den Buchhandlungen.
Der Super Bowl, wie hübsch. Also, Herr Wist, wir haben uns speziell für Sie gefreut, weil Sie und Ihre Buchhandlung für uns ja auch ein vertrauter Ort sind. Wir haben schon Sendungen bei Ihnen gemacht und natürlich waren Sie auch schon öfter Gast bei unserem freitäglichen Buchhändlergespräch. Die Auszeichnung, die zielt ja auch genau darauf, also wirklich am literarischen Leben teilzunehmen und es zu fördern, mehr als nur Bücher zu verkaufen. Das gehört schon immer zu Ihrer Philosophie.
Ja, genau. Und so steht es auch auf diesem Prädikatsiegel, was wir haben, geeigneter Ort für Kultur oder besonderer Ort für Kultur. Und das haben wir von Anfang an, ich glaube, von der ersten, also vor 30 Jahren, das klappt doch so wunderbar, wir sind jetzt 30 Jahre alt geworden. Und insofern ist das auch natürlich auch mal so eine Art wie fürs Lebenswerk. Ja. Und wir haben von Anfang an gesagt, es gibt sie, die tollen Autoren, die guten, großartigen Bücher schreiben. Und es gibt sie, die Leser, die sich dafür interessieren und für diese großartigen Bücher. Und wir sind die Schnittstelle und wir bringen die zusammen. Ja, und wir wollen gemeinsam das Buch feiern, wollen darüber reden, wollen die Autoren feiern. Und das große Dankeschön geht natürlich auch an die Leser und geht an unsere Kunden, ja. Oder die wären wir natürlich gar nichts, ja.
Ich meine, was bedeutet ein solcher Preis auch mit dem schönen Geld für Sie jetzt? Das macht wieder einiges möglich, ne?
Also das macht sowohl Lesungen möglich, damit kann man sozusagen andere Löcher vielleicht stopfen, die gerade in dieser Zeit entstanden sind. Und wir werden das auf jeden Fall im Sinne der Buchhandlung und auch im Sinne der Kunden, der Literatur, der Autoren einsetzen, wie Honorare, vielleicht ein bisschen technisch nochmal neu aufrüsten, da sind wir nicht ganz so weit vorne. Und das ist natürlich ein großer Segen, ja.
Zu Weihnachten ist ja die umsatzstärkste Zeit im Buchhandel. Darauf hofft man natürlich auch dieses Jahr. Trotz Corona, ist das Geschäft bei Ihnen schon gut angelaufen?
Also ich glaube, das wird diesmal ein bisschen anders sein. Es wird ein bisschen vorgezogen werden, glaube ich, und vielleicht ein bisschen gestrecktes Weihnachtsgeschäft. Aber insgesamt glaube ich, dass wir an die, so ein bisschen vielleicht, wenn ich so in die Statistik gehe, dass wir vielleicht an die Resultate der Vorjahre vielleicht anknüpfen können. Wir werden dadurch, dass die Sonntage wegfallen, und dadurch, dass die Lesungen auch wegfallen. Ja, wir haben ja auch durchaus durch viele, viele Veranstaltungen, ob das nur Eintrittsgelder sind oder Buchverkauf bei Veranstaltungen, dass sowas alles wegfällt, werden wir wahrscheinlich keinen Rekord erzielen, aber wer redet schon vom Siegen, überleben ist ja alles.
Ein Rilke-Zitat zum Schluss, dann eine tolle, tolle Weihnachtszeit Ihnen und Ihren Kollegen,
danke.
Herr Wist, alles Liebe.
Vielen Dank. Ja, danke schön.
Einer der deutschen Buchhandelspreise geht an die Buchhandlung Wist in Potsdam. Wer kennt dänische Dichter und Dichterinnen? Ich muss bekennen, dass ich gerade mal auf 2, 3 Namen gekommen bin. Hans Christian Andersen, klar. Jens Peter Jacobsen, schon weiter weg. Und nur aus Zufall Inger Christensen dann, weil sie wirklich zu den berühmtesten Dichterinnen gehört. Vom Nobelpreisträger Johann Wilhelm Jensen allerdings habe ich noch nie gehört. Bis jetzt. Und zu dieser Gedichtsammlung dänischer Lyrik, die jetzt vor auf unserem Tisch liegt, die nämlich den ganzen Reichtum erstmals zur Gänze bietet, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Licht überm Land haben sie die beiden Herausgeber und Übersetzer Henning Wongsgaard und Peter Urban Halle genannt. Letzterer ist zugleich unser geschätzter Kritiker, heute mal anders im Studio. Willkommen.
Guten Tag, Herr Scholl.
Ein Großprojekt, ein Mammutwerk haben Sie gestemmt, Herr Peter, Herr Urban-Halle. Ich komme immer durcheinander, wenn man Peter und Herr Urban-Halle sagen muss. Bevor wir drauf kommen, müssen wir aber doch ein trauriges In Memoriam sagen, denn Ihr Kompagnon, der dänische Literaturwissenschaftler und auch vielfach preisgekrönte Übersetzer Henning Wongsgaard, ist gestorben vor 2 Jahren, während Sie gemeinsam an diesem Buch gearbeitet haben. Das muss schrecklich für Sie gewesen sein. Sagen Sie uns ein paar Worte zu dem Mann.
Ja, glücklicherweise hatten wir ungefähr 95% des Wesentlichen, nämlich die Auswahl selber, abgeschlossen, zusammen mit ihm, wir beide zusammen. Wir kennen uns seit Jahrzehnten und der Plan dieses Projekts besteht seit einem Vierteljahrhundert. Wir wollten eigentlich eine Flasche Champagner nach 25 Jahren aufmachen. Henning Wongsgaard ist Übersetzer aus dem Deutschen, vor allem philosophischer Texte gewesen, Habermas, Schelling, Hans Jonas, also all die schweren, aber auch Viktor Klemperers Tagebücher beispielsweise oder zuletzt Jonsons Jahrestage hat er übersetzt und deswegen ist er im Grunde eine Art Vermittler der deutschen Geistesgeschichte. Als Mensch ist er wunderbar, man konnte sich immer auf ihn verlassen und wir haben immer sehr viel Spaß im Übrigen dabei gehabt. Ätzend konnte er gegenüber Leuten sein, die sich selbst beweihräucherten. Das mochte er gar nicht.
Das Buch ist jetzt ein Vermächtnis für ihn und wirklich ein gewaltiges Konvolut geworden, vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Schön gestaltet auch mit allen Originaltexten zwischen den Übersetzungen. Vieles ist erstmals übersetzt, auch von Ihnen, Peter Urban-Halle, sowohl aus dem Mittelalter als auch gerade die neueren zeitgenössischen Gedichte. War das nötig, weil es bislang wirklich überhaupt keine Übertragung davon gab?
Na, es gab natürlich schon Dinge, die übersetzt worden sind. Allerdings, also nach dem Krieg beispielsweise, war sehr wenig übersetzt worden. Ich vermute oder manche vermuten, dass das mit dem Nationalsozialismus zusammenhört, dass man irgendwie Angst hatte, was aus dem Norden runterkommen zu holen. Und die Übersetzung von Lyrikern zumindest und Lyrikerinnen begann im Grunde um 1990 herum.
So spät,
durch, ja. Ja, durch den Kleinheinrich Verlag auch in Münster, der dann eben Inga Christensen, Malinowski, Klaus Riffberg und solche großen Namen dann übersetzt hat. Aber wir haben ja auch geschaut und gesehen und im Laufe unserer Arbeit gesehen, dass es durchaus frühere Übersetzungen gab und auf die haben wir dankbar zurückgegriffen.
Mhm. Der Buchtitel Licht überm Land, das ist ein Vers. Warum haben Sie ihn ausgewählt?
Er ist von Jens-Peter Jacobsen, den Sie kurz genannt haben eben. Es ist sein allerletztes Gedicht, 1884 geschrieben. Ich kann das in Gänze zitieren, weil es nämlich nur ein Zweizeiler ist. Licht überm Land, nur das wollen wir. Das ist natürlich das Licht der Aufklärung, das Licht seiner Heimat oben im Nordwesten von Jütland, wo er herkommt. Aber es ist auch, ich finde, man kann es auch spirituell oder sogar religiös verstehen, also eine Art Licht als Erleuchtung. Jacobsen war Atheist, das hat Henning Wongsgaard übrigens sehr gut gefallen, der selber Atheist war. Also die religiöse Interpretation gefiel ihm da weniger. Aber andererseits kann man sagen, dass wenn das Gedichte immer beleuchten und leuchten an sich auch, da konnten wir uns beide einig sein.
Ich habe vorhin ja schon meine Unkenntnis eingestanden. Woran liegt das eigentlich, dass wir so bis auf den Namen Hans Christian Andersen so wenig dänische Klassiker kennen? Und bei Andersen, da denken wir ja auch mehr an den Märchenerzähler als an den Dichter.
Naja, Andersen ist übrigens schuld, wenn man so will, in Anführungsstrichen, dass es wirklich eine gesamte Auswahl geworden ist. Wir wollten im Grunde, vorher hatten wir vor, eigentlich 20. Jahrhundert Auswahl zu machen. Und dann, wann war es? 2005, 200. Geburtstag Andersen, haben wir auch und habe ich vor allen Dingen auch die Gedichte gelesen von Andersen und gesehen, Mensch, der ist ja nicht nur ein Märchenonkel, sondern auch ein außergewöhnlicher Lyriker. Schon sein allererstes Gedicht, da war er 25, glaube ich, 22, Das sterbende Kind, das übrigens Deutsch und Dänisch in einer Kopenhagener Zeitung erschienen ist damals, ist eine hervorragende Lyrik. Keiner kann so ergreifend dichten, ohne kitschig zu sein wie Hans Christian Andersen. Das sterbende Kind ist so eine Art Erlkönig-Gedicht, aber aus der Sicht des Kindes. Und das war neu, auch für die Romantik. Und er hat das erste Großstadtgedicht Dänemarks geschrieben.
Wie hat sich denn die dänische moderne Literatur entwickelt, Peter Urban-Halle? In Deutschland beginnt die lyrische Revolution, kann man sagen, zeitlich so um den Ersten Weltkrieg rum. Da entsteht der Expressionismus, der Dadaismus, da beginnt ein Rilke berühmt zu werden. Wie war das in Dänemark?
Ja, also die Moderne fängt an, als die Poesie, finde ich, also meiner Meinung nach, als Erkenntnismedium erkannt wird, als die Sprache als eigenständige künstlerisches Material behandelt wird, als auch Natur und Seele korrespondieren miteinander. Oder Sophus Clausen, einer der großen dänischen Dichter, hat mal gesagt, als die Seele ihre intellektuellen Kräfte entdeckt. Wenn wir uns da einig sein können, dass das die Moderne ist, dann fängt die Moderne in Dänemark 1868 an, nämlich mit einem Gedicht von Jens Peter Jacobsen mit der Panarabeske. Jacobsen war zu dieser damaligen Jahrhundertwende unglaublich berühmt, auch in Deutschland. Vor allem allerdings durch seine Prosasachen, durch seinen Roman Nils Lühne beispielsweise, der Rilke wiederum beeinflusst hat. Der erste Übersetzer seiner Gedichte war offensichtlich Stefan George, 1893, der natürlich sehr georgehaft übersetzt hat, aber er hat ihn übersetzt. Dann gibt es einen weiteren großen, Sophus Clausen, ich habe ihn eben kurz genannt, der auch Gedichte in seine Prosa hineingesetzt hat, also so Hybridformen schon Ende des 19. Jahrhunderts gemacht hat. Dann der Expressionismus, Sie haben ihn genannt, der für Henning Wangsgaard immer so eine Art Stiefkind war in der Forschung in Dänemark. Und unser oder sein Anliegen vor allem war es, diesen Expressionismus zu rehabilitieren. Und wir haben dann Namen, die in Dänemark natürlich bekannt sind, aber lange nicht so ihrem Wert nach behandelt werden.
Eine dänische Dichterin, die wirklich auch bei uns bekannt wurde und weltweit, muss man sagen, war Inger Christensen. Wahre Grand Dame der zeitgenössischen europäischen Lyrik. Was hat eigentlich sie so ausgezeichnet, dass sie tatsächlich diesen internationalen Rang bekam?
Ja, also man sagt ja immer, es war alles schon mal da, alles baut auf anderem auf. Aber bei Inger Christensen hat man wirklich den Eindruck, sie ist einzigartig. Sie war eine Erste. Vielleicht auch, weil sie weniger, also sie war unglaublich belesen, aber weil sie vielleicht weniger auf der Literatur aufbaute als auf der Wissenschaft, der Naturwissenschaft, Mathematik, Biologie oder auf Sprachtheorien. Sie war eine sehr systematische Dichterin, trotzdem aber mit poetischen Bildern und mit Gedanken, die miteinander verbunden werden. Und man darf nicht vergessen, gerade in Deutschland, wo sie sehr, sehr oft zu Besuch war, sie hat, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen, sie war an sich keine attraktive Person, aber sie hatte eine Aura, das war unglaublich, die ihresgleichen suchte. Alle waren gebannt von ihr. Also Inger Christensen war ein Phänomen.
Vom Mittelalter bis zu unserer Gegenwart. Dankeschön, Peter Urban Halle, für dieses Licht überm Land, das Sie uns mit diesem Buch aufstecken. Dänische Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart im Hansa Verlag ist der Band veröffentlicht mit über 400 Seiten für 36 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Einen Roman aus den USA wollen wir uns jetzt anschauen. Geschrieben hat ihn Helon Habila, ein Schriftsteller, der 1967 in Nigeria geboren wurde und dort bis Anfang der 2000er Jahre gelebt hat. Inzwischen ist er Amerikaner, lehrt an der Universität. Seine Bücher sind mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden, in vielen Sprachen übersetzt. Auf Deutsch gibt es allerdings nur einen Roman von Helon Habila, jetzt aber einen zweiten mit dem Titel Reisen. Und für uns hat die Kritikerin Insa Wilke das Buch gelesen, ist im Studio. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Travelers heißt der Roman im Original, Frau Wilke, also Reisende. Das ist aber schon ein anderer Akzent, nicht? Wer reist denn da wohin?
Also zuallererst reist der Erzähler, der einige Merkmale mit dem Autor gemeinsam hat. Er ist auch in Nigeria geboren, lebt in den USA, ist dort mit einer Malerin verheiratet. Und diese Malerin bekommt ein Stipendium in Berlin. Und er reist mit, was ganz gut passt, weil er über die Berlin-Konferenz 1884 promoviert. Und dieser Erzähler trifft nun in Berlin verschiedene Menschen aus afrikanischen Ländern, die alle Schicksalsgeschichten haben. Und daraus baut Helon Habila einen ganz schönen Reigen von Geschichten. Und ich finde, Reisen passt fast besser als Reisende, weil es um diesen Zustand des Transits geht in diesem Buch.
Und welche Geschichten erfährt dann der Reisende von den anderen Reisenden?
Also zum Beispiel von Mark, einer Transperson aus Malawi, oder von Portia, einer jungen Frau aus Sambia, die in London studiert hat und in die Schweiz über Berlin reist, um die Todesumstände ihres Bruders zu erfahren. Und da erfährt man dann auch so Sachen, dass ihr Vater ein professioneller Exilant ist, also in Europa verehrt wird als jemand, der die Zustände zu Hause kritisiert, eigentlich aber seit Jahrzehnten gar nicht mehr im Land war. Und da merkt man, dass Helon Habila auch immer so politisch kritische Kommentare einbaut. Und es sind alles Geschichten, die tragisch sind, aber nicht unbedingt alles Fluchtgeschichten.
Und was bedeutet das denn jetzt für diesen Mann, diese Begegnung mit diesen Reisenden und ihren Erlebnissen?
Na, der hat auch eine tragische Geschichte, die ich jetzt nicht verrate. Und ich glaube, der fühlt sich in diesem Umfeld einfach aufgehoben, weil alle Menschen einen Bruch erlebt haben. Und vor allem aber macht das was mit einem als Leserin, dieses Buch. Man selber merkt, wie diese Geschichten miteinander verflochten sind. Und eigentlich ist es fast ein Mythos der Gegenwart, der einem da erzählt wird.
Und wie beschreibt Helon Habila das? In welchem Stil, in welcher Sprache?
Also es fängt realistisch an, es wird dann irgendwann fast tatsächlich ein mythischer Ton. Also da gibt es dann so Szenen, in denen erwachsene Eltern am Meer sitzen und die Stimmen der ertrunkenen Kinder hören. Das sind so mythische Bilder fast. Aber Susan Urban hat es in der Übersetzung ganz toll hingekriegt, diesem Erzähler gleichzeitig einen ganz lapidaren Ton zu geben. Also es ist ein sehr gegenwärtiger Ton, fast manchmal ein bisschen poppig. Und dadurch rutscht dieses Mythische auch nicht in den Kitsch ab, in meinen Augen.
Es spielt in Berlin. Ist es auch ein Berlin-Roman geworden?
Auf jeden Fall, und ich finde ein besonderer, weil er eben von diesem Erzähler, der so ein bisschen zum afropolitanen Milieu gehört, also das gut gebildete afrikanische Milieu, das kosmopolitisch ist. Und dieser Blick auf Berlin war für mich ein fremder Blick, der eigentlich auch die Provinzialität von Berlin zeigt. Und das fand ich mal was Neues.
Wenn man jetzt nur von Inhalt und Thema des Buches hören würde, Insa Wilke, könnte man ja so prompt sagen, oh, ein Buch der Stunde, wir diskutieren hier ganz viel über Migration, über Flüchtlingsproblematik, über den ganzen kosmopolitischen Komplex. Man könnte man so ein bisschen den Verdacht hegen, lesen wir da ja so ein politisch korrektes Buch jetzt mit wunderbaren, tragischen, berührenden Geschichten und wir bekommen einen moralischen Zeigefinger? Oder ist der Verdacht falsch?
Ja, also in der Tat sind es zum Teil sehr ergreifende Geschichten. Ich verwende dieses Wort selten, aber in diesem Fall trifft es zu. Und ich würde sagen, man muss gucken, was versteht man denn unter politisch korrekt? Ich verstehe darunter, dass Erfahrungen erzählt werden, die normalerweise nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, nach wie vor. Und solche Erfahrungen werden in diesem Buch erzählt. Vor allem aber fühlt man sich wirklich reich beschenkt, weil er eben so viele unterschiedliche Individuen erzählt. Und er erzählt von Vielfalt, nicht nur der verschiedenen Schicksale, der verschiedenen Figuren, die ganz eigen jeweils sind, sondern die kommen eben auch aus ganz unterschiedlichen afrikanischen Ländern. Und nach wie vor gibt es ja oft die Erzählung dieses einen homogenen Kontinents. Das ist mit diesem Buch wirklich nicht mehr möglich. Und ich finde, das ist ein großes Geschenk.
Dankeschön. Insa Wilke über Reisen, den Roman von Helon Habila, jetzt im Wunderhorn Verlag. Erschienen ins Deutsche übersetzt von Susanne Urban mit 300 Seiten für 25 Euro. Diese Angaben, auch die Besprechung von Insa Wilke, die lesen Sie in Ruhe nach auf unserer Lesartseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de. Rund 100 Millionen verkaufte Bücher, eine Fernsehserie, drei Kinofilme. Diesen Welterfolg seiner Chroniken von Narnia hat der Schriftsteller C.S. Lewis nicht mehr erlebt. 1963 ist der Ire gestorben, immerhin als berühmter und hochgeehrter Literaturprofessor. Befreundet war er in dieser Zeit auch mit J.R.R. Tolkien, bis sie sich überworfen haben, weil der Herr der Ringe-Autor das Werk seines Kollegen nicht so gut fand wie sein eigenes. Tja. Heute stehen die Chroniken von Narnia jedenfalls wohl gleichberechtigt in der Reihe großer Fantasy-Romane. Und jetzt ist auch ein opulentes Hörspiel draus geworden. Erster Teil ist erschienen, Das Wunder von Narnia. Elmar Krämer hat sich die Produktion angehört.
Diese Geschichte handelt von Ereignissen, die sich vor langer, langer Zeit zutrugen. Es ist eine äußerst bedeutsame Geschichte, weil sie erklärt, wie das Ganze hin und her zwischen unserer eigenen Welt und dem Land Narnia überhaupt anfing.
Es ist die Stimme von Friedhelm Tock, der als Erzähler umgehend ein geradezu vorweihnachtliches Gefühl herbeibeschwört, wohlige Kaminfeueratmosphäre inklusive. Die Chroniken von Narnia, eine in den 1950er Jahren erst veröffentlichte Kinderbuchserie des irischen Schriftstellers C.S. Lewis, schöpft aus der Welt der Mythen und Märchen und trieft vor Klischees.
Schlag die Glocke, ruf die Gefahr. Oder schlag sie nicht, doch dann für wahr wirst du dich auf ewig fragen, was wäre geschehen, hättest du sie geschlagen. Auf Gefahr können wir verzichten. Wir können doch jetzt nicht mehr zurück.
Sonst werden wir uns doch immer fragen, was wohl passiert wäre.
Es kann uns doch völlig egal sein, was passiert wäre.
Das kommt alles nur daher, dass du ein Mädchen bist und dich nur für Klatsch und Tratsch interessierst und wer mit wem verlobt ist.
Polly und Diggory, zwei Kinder aus London, reisen anfangs nicht freiwillig und gedrängt von Diggorys Onkel Andrew, der so eine Art Hobbyzauberer ist, mit Hilfe von magischen Ringen und Seen in fremde Welten.
Eins, zwei, drei, los!
Sie treffen auf Landschaften und Wesen, die gleichermaßen Angst und Neugierde wecken. Zur Freude von Onkel Andrew bringen sie bei einer dieser Reisen die böse Königin Yardis mit.
Ich möchte Ihre hochwohlgeborene Exzellenz auf das Allerherzlichste.
Onkel Andrew verbeugte sich.
Devot der Onkel, unerschrocken die Kinder, böse die hexenhafte Königin. Das alles akustisch mit Klangteppichen und Atmosphären, mit Geräusch und Musik unterlegt. Immer wieder prallen die Welten aufeinander. Nicht zuletzt, als Yardis in London eine Pferdekutsche stehlen will, was dem Kutscher gar nicht gefällt.
So, Fräuleinchen. Ich nehme jetzt die Zügel und Sie gehen besser heim, trinken ein schönes Tässchen Tee und legen sich ein bisschen hin. Dann geht's Ihnen sicher gleich viel besser.
Erbärmlicher Hund!
Hey.
Ich bin Königin Yardis!
Bevor sie noch größeres Unheil anrichten kann, schnappen Diggory und Polly sich Yardis, berühren den entsprechenden Ring und reisen zurück nach Narnia. Doch diesmal hängen auch noch der Onkel sowie Kutsche samt Kutscher an ihnen.
Das ist mein Verderben.
Oh, sagen Sie das nicht, werte junge Dame. So etwas dürfen Sie nicht sagen. So schlimm kann es doch gar nicht sein.
In rasantem Tempo springen die Figuren durch Zeit und Raum und das Hörspiel durch die Welten. Die zahlreichen und hochkarätig besetzten Sprecher und Sprecherinnen haben dabei hörbar Spaß. Es wird gelacht, geraunt, geflüstert und geflucht, dass es eine wahre Freude ist. Passend dazu die abwechslungsreiche Musik von B. Deutung, der als Cellist auch für Deep Purple spielte. Und so ist das auch musikalisch ein Wandel zwischen den Welten. Knapp 2 Stunden dauert das Wunder von Narnia, der erste Teil der Chroniken von Narnia. Vielleicht hätte mehr Zeit auch mehr Raum für die Welten gegeben, die C.S. Lewis geschaffen hat. Aber das kann ja noch kommen. 2021 kommt der nächste Teil, der König von Narnia, auf CD und noch weitere sollen folgen.
Wenn er mich fragt, dann sollten wir uns mit einem Liedchen die Zeit vertreiben.
Liedchen?
Das Wunder von Narnia, Teil 1 der Chroniken von C.S. Lewis. Als Hörspiel jetzt auf 2 CDs im Audioverlag erschienen für 12 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Peter Schulz, bin Rechtsanwalt aus Berlin. Ich habe gerade gelesen ein Buch über Tschernobyl. Der Titel ist Tschernobyl History of a Nuclear Catastrophe. Und der Autor ist Sergei Plochki. Er hat wahnsinnig viel recherchiert, hat ganz viele Fußnoten drin, hat Protokolle des Politbüros. Ich nehme mit, dass Atomenergie absolutes No-Go ist. Bis zu, ich glaube, 600.000 Leute waren alleine als sogenannte Liquidatoren beteiligt, da zu versuchen, den Müll wegzuräumen und aufzuräumen etc. und wurden alle extremer Strahlung ausgesetzt. Und das setzt sich fort bis in weitere Generationen, dass jetzt noch Kinder geboren werden, die entsprechende Missbildungen haben. Man kommt eben auch zu dem Schluss, dass Atomenergie einfach nicht beherrschbar ist, egal welche Sicherheitsvorkehrungen sind. Fukushima hat es gezeigt, ist noch keine 10 Jahre her. Und das sagt er auch, wenn die nicht geschafft hätten, diesen Unfall noch einzuschränken, hätte es ganz Europa kaputt machen können. Aber er schreibt es halt, dass es wirklich sehr gut lesbar ist. Hat mir sehr gut gefallen.
In Berlin haben wir diesen Straßenkritiker getroffen, Peter Schulz, und er empfiehlt uns ein englisches Sachbuch, Tschernobyl, The History of a Nuclear Catastrophe, von Sergei Plochki, im New Yorker Basic Books Verlag erschienen, 432 Seiten der Umfang. Im Netz kann man den Band bestellen für um die 18 Euro. Und von den USA wechseln wir umstandslos nach Frankreich, wo es heute endlich soweit ist, dass der wichtigste Literaturpreis des Landes bekannt gegeben wird, der Prix Goncourt. Der ursprüngliche Termin vor 3 Wochen war wegen des Lockdowns in Frankreich verschoben worden. Und die Jury, die wollte sich auch solidarisch mit den Buchhandlungen zeigen, denn ja, ein großes Geschäft entgangen wäre. Immerhin ist so ein Prix Goncourt für um die 300.000 verkaufte Bücher gut. Seit Samstag jetzt sind in Frankreich die Buchhandlungen wieder offen. Heute tagt die Jury. Im Laufe der nächsten Stunde wird die Welt erfahren, wer den Preis in diesem Jahr bekommt. Und diese Wartezeit verkürzen wir uns jetzt mit einem Blick auf die 4 Romane, die es bis in die Endauswahl geschafft haben. Und dazu ist Dirk Fuhrig im Studio, unser Lesart-Kollege und Frankreich-Fachmann. Willkommen.
Schönen guten Morgen.
In diesem Jahr ist alles anders, auch das Prozedere der Jury, die sonst angenehmer französischer verläuft. Ne?
Ja, von Priboncourt sind ja die vielen Legenden bekannt, dass sich die 10 Jurymitglieder, die treffen sich in diesem Luxusrestaurant Durand in der Nähe der Opéra in Paris. Und es ist ja auch so, die Jurymitglieder, die haben alle Gedecke. Also wenn ein Gedeck frei wird, kann erst wieder ein neues Jurymitglied kommen. Das ist dieses Jahr auch passiert. Also es wurden 2 Jurymitglieder ausgetauscht. Der berühmte Fernsehkritiker Bernard Pivot ist auch nicht mehr dabei. Auch Virginie Despentes nicht, die kennen wir ja von dem Vernon Subutex. Die hat nach ein paar Jahren Jurytätigkeit das Ganze wieder aufgegeben. Das war ihr zu viel Arbeit. Es sind 2 neue Leute dabei, da kann man jetzt mal schauen, ob sich das auch auf die Preisfindung auswirken wird. Es wird jedenfalls nicht diesen Rummel geben, den es sonst immer gibt, dass der Autor dann hinkommt, in das Restaurant zum Mittagessen eingeladen wird und fotografiert und so weiter.
Ja, 4 unterschiedliche Romane, die konkurrieren um diesen begehrten Titel. Gibt es, Dirk Fuhrig, eine inhaltliche Tendenz?
Ja, man kann sagen, es gibt 2 Titel, die sehr autobiografisch angelegt sind. Das ist auch etwas Besonderes beim Prix Goncourt, der eigentlich so gerne eher so einen richtigen fiktives Romanwerk auszeichnet. Und da haben wir zum Beispiel 2 Sachen. Da gibt es noch eine weitere Überraschung in dem Zusammenhang, denn nämlich der Roman von Djaili Amadou Amal. Das ist der erste Roman, der von dieser kamerunischen Autorin in Frankreich erschienen ist. Und dass der gleich so weit in die letzten 4 vom Prix Goncourt gekommen ist, ist schon eine ziemlich große Überraschung.
Da fangen wir mal mit dieser Überraschung an. Wer ist die Djaili Amadou Amal? Was ist das für ein Roman?
Ja, sie kommt eben aus Kamerun und der Roman heißt Les Impatients, die Ungeduldigen. Und das ist eigentlich ein ziemlich grausamer Tatsachenbericht. Es geht um Polygamie, es geht um Zwangsverheiratung. Das ist etwas, was die Autorin auch selbst erlebt hat im Alter von 17 Jahren. Der Roman ist geschrieben aus der Sicht von 3 Frauen, die eben diese Grausamkeit in unterschiedlicher Weise erleben. Also ein ziemlich dokumentarisches, auch ziemlich heftig geschriebenes Werk.
Das war der erste autobiografisch angelegte Text. Es gibt einen weiteren dieser Kategorie, sagen Sie?
Genau, der ist von Camille de Toledo. Camille de Toledo ist ein Autor, der in Berlin lebt seit einigen Jahren. Und das wird auch in diesem Roman, in diesem sehr autobiografisch grundierten Roman thematisiert. Es ist wie eine Flucht. Er flieht aus der Stadt des Westens, das ist Paris, in die Stadt des Ostens. Jetzt muss man dazu wissen, er flieht nicht nur vor seiner Familie, also einer großen Dynastie von Lebensmittelproduzenten. Also es ist ein ganz bekannter Name auch in Frankreich. Camille de Toledo ist ein Pseudonym. Er flieht vor seiner übermächtigen Mutter, aber er geht in die Stadt der ehemaligen Täter, nämlich Berlin, denn er stammt auch aus einer jüdischen Familie. Und da kommt alles zusammen, vor allem auch der Selbstmord seines Bruders, der ihn umtreibt. Das war der Auslöser für diese Flucht. Er taucht tief ein in die Depression, Selbstmordgedanken spielen eine Rolle. Also es ist ein sehr persönliches Drama, das aber auch durch diese historische Aufladung, also Paris, Berlin, geht in den Zweiten Weltkrieg zurück, Judenverfolgung. Das bekommt also dadurch seine Rundung. Also auch eigentlich ein ziemlich stark beeindruckender, sehr nahegehender Text, autobiografisch.
Und der dritte Kandidat, das ist ganz was ganz anderes.
Genau, das ist was ganz was anderes, nämlich das ist ein klassischer, sagen wir, historischer Roman von einem relativ jungen Autor geschrieben, Maëlle Renoir. Der Titel des Buches ist der Historiograph oder Geschichtsschreiber des Königs. Und der Autor selbst war auch mal Redenschreiber von François Fillon, als der Premierminister war unter Sarkozy. Und da geht es um die inneren Zirkel der Macht in einem Königreich, in dem Fall Marokkos, Hassan II., junger König, der sich später zum Tyrannen entwickelt hat. Da geht es um Abhängigkeiten, um Macht, Aufstieg aus armen Verhältnissen, Opportunismus. Das ist auch, also sagen wir mal so, ein eher klassisch geschriebener, gut geschriebener, aber eher wenig aufregender Roman, könnte man sagen.
Der letzte, der vierte Kandidat, das ist ein etablierter Autor, den man auch in Deutschland kennt. Mehrere Bücher sind auf Deutsch von Hervé Le Tellier erschienen. Mhm. Ich und der Präsident und all die glücklichen Familien. Familien, zwei genau. Titel. Was ist jetzt von ihm im Rennen?
Ja, also es ist ein etablierter Autor, der sich auch der Ulipo-Bewegung angehörig fühlt. Also die konstruieren Romane nach bestimmten Vorgaben. Und das ist ein wirklich sehr, sehr vielschichtiger, sehr zeitgenössischer Roman. Er spielt in der nahen Zukunft im Frühjahr 2021 und da landet ein Flugzeug mit Passagieren an Bord und das landet gleich zweimal im Abstand von wenigen Wochen. Jetzt gibt es plötzlich die gleiche Besatzung, die gleichen Passagiere nochmal. Das Ganze führt uns in so eine Welt von Technologie, Überwachungsstaat, Geheimdienst, Science Fiction. Das kommt alles da zum Tragen und die Geschichten, die dann daraus auch noch entwickelt werden von den einzelnen Personen, von den Passagieren, die werden auch noch weiter gesponnen zu zum Teil sehr überraschenden Wendungen. Das ist also wirklich ganz, ganz hervorragend komponiert. Da hat jemand meisterhaft einen Roman zusammengestellt und geschrieben.
Ich muss ja jetzt sagen, Dirk Furich, dass ich jetzt bei allen vier Kandidaten eigentlich Lust bekommen habe, sie zu lesen, also so unterschiedlich sie sind. Was ist denn Ihr persönlicher Favorit?
Ja, deswegen sind Sie auch alle in diese Auswahl gekommen, weil es gibt ja eine unzählige Dutzend Romane, die vielleicht in Frage gekommen wären. Mhm. Also Sie haben es schon gemerkt, Hervé Le Tellier, L'Anomalie heißt das Buch, ist mein absoluter Favorit. Das ist wirklich meines Erachtens der kraftvollste Roman, der romanhafteste, am stärksten konstruierte und am klügsten umgesetzte Roman. Und ich bin da, glaube ich, jetzt nicht der Einzige, der das so empfindet. Es gab gerade am Wochenende noch eine Umfrage unter französischen Kritikern. Da haben von 15 Kritikern 12 gesagt. Also aus dieser Viererauswahl wird es Hervé Le Tellier. Aber wie es so ist bei Jurys, man weiß es natürlich nicht, es kann natürlich gerade durch die neue Zusammensetzung in diesem Jahr auch ganz anders kommen. Mhm.
In gut 2 Stunden wissen wir es. Dann wird Sieger oder Siegerin des Prix Goncourt 2020 verkündet. Die Romane, die im Rennen sind, hat uns Dirk Furich vorgestellt. Dankeschön.